Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Meine Lieben, ihr seid nicht im falschen Film. Ich muss die Musik ausmachen, sonst werden gleich Urheberrechtsrechte verletzt und dann wird die Podcast-Folge gesperrt. Also, herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast, meine Lieben. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Heute ist nämlich ein ganz, ganz besonderer Tag. Heute feiern wir, ja, sowas wie Geburtstag. Eine Jubiläumsfolge, die 200. Folge im Küchenherde-Podcast. Ja, anno 16.01.2019, da ist der Küchenherde-Podcast geschlüpft und vielleicht ein kleiner Aufruf an die Küchenherde-Community. Wenn ihr einen Gastronomie-Podcast kennt, der älter ist und aktiv, das ist wichtig, oder vielleicht auch mehr Folgen veröffentlicht hat als 200, dann schreibt mir gerne mal eine Nachricht. Ich bin auf der Suche, bisher noch keinen gefunden, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und heute freue ich mich noch mehr über einen ganz außergewöhnlichen Gast, den ich für diese Jubiläumsfolge gewinnen konnte. Kemal Üris, bekannt als der Gastro-Flüsterer, auf sämtlichen Plattformen einfach nicht mehr wegzudenken. Du begegnest mir einfach jeden Tag, egal was ich anmache. Und ja, Kemal, vom jüngsten Abteilungsleiter im Park Hyatt zum erfolgreichen Multiunternehmer. Kemal ist Speaker, Berater, Dozent, Buchautor und Coach und in unserer Branche unterwegs und seine Geschichte, die ist geprägt tatsächlich von Höhen und Tiefen, von denen wir heute etwas mehr erfahren werden. Und ja, warum habe ich mich für diese Folge oder für dieses Thema entschieden? Warum war mir das wichtig? Weil ich bin mit vielen Gastgeber, Gastgeberinnen im Austausch unterwegs und immer wenn wir über dich sprechen, das ist ziemlich häufig, dann denken viele, ja, der Erfolg, der kam ja irgendwie über Nacht. Auf einmal war er da, der Kemal. Und ja, ist quasi zugeflogen und wie ihr euch denken könnt, dem ist tatsächlich nicht so. Was man dafür braucht, was für Kemal Erfolg überhaupt bedeutet und welche Motivation hinter diesem Ganzen steckt, warum er überhaupt damals den Weg in die Gastronomie gewählt hat. Ja, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich riesig auf die Folge. Herzlich willkommen, lieber Kemal.
Markus, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und vor allem, hey, 200. Folge, herzlichen Glückwunsch. Seit 2019 unglaublich. Das war ja noch vor Corona. Ja. Und das ist schon eine extreme Leistung und auch ein ganz großer Mehrwert für die Szene, für die Branche. Deswegen ganz, ganz große Glückwünsche von mir. Und vielen Dank, dass ich die 200. Folge gerade, den Geburtstag, gemeinsam mit dir hier führen darf oder besprechen darf oder feiern darf. Ich freue mich riesig. Wir feiern heute gemeinsam, genau. Ja, ich bin als allererstes, glaube ich, kein Multiunternehmer. Das hatte ich mal damals gesagt, als ich vor 7 Jahren auf Social Media gedacht habe, ich bin der große Multiunternehmer, ich habe mehrere Betriebe, ich muss da ein bisschen auf Welle machen. Das bin ich nicht. Ich bin einfach Gastronom und wir sind relativ groß in der Gemeinschaftsverpflegung, Kita-Verpflegung, Betriebsverpflegung. Und als halt Corona kam, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Meine Firma, 150 Mitarbeiter. Und dann kamen ganz viele Gastronomen, weil ich immer schon beraten habe, aber nicht mit dem Ansatz, ich bin Coach und will Geld damit verdienen, sondern einfach aus, ich habe immer gerne Gastronomen beraten, weil ich gedacht habe, gemeinsam Sharing is caring, wenn man sich austauscht und Tipps gibt oder Fehler, die ich gemacht habe, muss vielleicht der andere nicht machen. Somit haben mich viele angerufen. Ich habe irgendwann gemerkt, also da wirst du nicht mehr her. Jetzt mache ich nicht immer diesen Multiunternehmer-Content, jetzt mache ich einfach mal für Gastronomen-Content, dann kann ich auch Maximum unterstützen. Und tatsächlich sind dann ein, zwei Videos viral gegangen und dann habe ich gedacht, okay, spannend, dann haben sie mich auch auf der Straße gefragt, ob sie ein Foto haben können. Dann habe ich gedacht, das gibt's ja wohl gar nicht. Denken die jetzt, ich bin Brad Pitt oder so, ich war ja schon 44, ich bin jetzt 49. Und dann war die Internorga, dann bin ich zu Internor gegangen, dann habe ich 100 Selfies gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wer macht Gastro-Content? Und dann habe ich gemerkt, dass keiner für Gastronom-Videos dreht. Damals waren die Reels auch noch neu mit der Funktion Caption, also mit der Schrift, hat noch keiner gemacht. Ich war tatsächlich in Deutschland einer der Ersten, im B2B-Bereich sowieso der Erste, aber der Erste, der mit den Schriften angefangen hat. Und nicht, weil ich das erfunden habe oder darauf gekommen bin. Ich habe einen Marketer gehabt an meiner Seite, der hat gesagt, guck mal, in Amerika machen sie die Videos jetzt mit Schrift. Und dann hat er mich unterstützt und dann habe ich auch gleich gefragt, wer macht das? Das macht keiner in Europa, Gastro-Tipps geben. Es gibt viele, die machen Unternehmertipps, Verkaufstrips, also Vertriebstrips, Tipps, die sie geben. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir das jetzt. Dann habe ich 3 Leute eingestellt, Festmitarbeiter. Ich hatte noch 1 Million Gespartes, muss ich wirklich sagen. Das sage ich auch nicht hier zum ersten Mal, das wissen die Leute. Und dann habe ich gesagt, diese 1 Million butter ich jetzt in meine Personal Brand. Und dann hat der Kollege auch gleich gesagt, da brauchst du auch einen Namen, du bist der Gastroflüsterer. Und dann haben wir, seitdem bis heute 5 Jahre das Land bereist und bereisen das Land, also Österreich und Schweiz, und drehen kostenlosen Content bei Gastrokollegen. So ist die Market natürlich gewachsen. Aktuell sind wir bei über 1 Million Followern auf allen Plattformen und glaube ich 40% ist nischig aus der Gastrobubble.
Also erstmal Glückwunsch, weil das ist, da würden mir wahrscheinlich alle, die jetzt heute hier zuhören, zustimmen. Das ist ein Erfolg. Aber kannst du sagen, was für dich tatsächlich Erfolg bedeutet? Was ist für dich erfolgreich sein?
Also erstmal, der Erfolg, der ist gar nicht das Ausschlaggebende gewesen. Ich wollte einfach, ich habe Spaß dabei gehabt. Ich habe bei den Videos, die ich mache, das Wissen, was ich weitergebe, der Content, wenn er gut ankommt, macht mir unglaublich viel Spaß. Deswegen ist das für mich der Erfolg. Der Weg ist das Ziel. Also jeden Tag das zu tun, was man liebt, für mich ist das der Erfolg. Vorher hatte ich Erfolg anders definiert. Und als ich den hatte, damit 38, dass meine Firmen gut gelaufen sind, wir haben, glaube ich, schon 7 Millionen Umsatz gemacht. Ich hatte keine Investoren drin in meiner Gastro. Ich habe gut verdient. Und das war, ich dachte immer, dann, wenn das da kommt, dann ist da der Erfolg. Aber das war dann eine Lehre. Und da habe ich gemerkt, nee, eigentlich musst du was machen, was du wirklich auch feierst. Und dann hast du jeden Tag ein Ziel, was du hast, weil der Tag wunderbar ist, weil du das tust, was du liebst. Und dann bist du auch widerstandsfähiger, resilienter. Deswegen ist Erfolg für mich einfach das zu machen, was man dürfen, was man liebt und was man jeden Tag gerne macht. Dann hast du jeden Tag, gehst du den Weg und freust dich darüber. Das ist wirklich wahrer Erfolg für mich.
Ja, dann ist die Arbeit keine Arbeit mehr. Und dann ist es auch nicht so, wenn man jetzt so einen klassischen 9-to-5-Job nimmt, von Montag bis Freitags, dann ist es nicht so, dass man montags morgens aufsteht und sich wünscht, es wäre wieder Freitag. Also so
ganz schlimm.
Kurios, dass man sich wünscht, irgendwie 5 Tage überspringen zu wollen von seinem Leben eigentlich. Lass uns doch lieber die Energie dahin investieren, dass wir die 5 Tage so geil wie möglich gestalten und dass wir Spaß an der Sache haben, egal was wir tun.
Ja, ich habe die Gastronomie natürlich auch geliebt, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber nach 30 Jahren operativer Gastro, Selbstständigkeit, ohne Investoren, ohne Banken, auf so eine Größe zu skalieren. Ich habe das sehr nachhaltig skaliert, also wirklich langsam, bewusst. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe, ganz viele Fehler gemacht, aber ich war irgendwann müde, weiterhin das Gleiche zu machen. Ich habe mir Veränderungen gebraucht, aber ich wusste nicht, was es ist. Und durch Corona hat sich dann dieser Bereich geöffnet und heute sind wir nicht mehr 3 Mitarbeiter, wir sind 12 Mitarbeiter bei mir, feste. Wir haben auch richtige Personalkosten, wie in der Gastronomie, kommt es mir vor. Aber ich liebe das, ne? Ich bin immer bei gespannten Gastronomen. Jetzt war ich letzte Woche bei Klaus Rader, der Vapiano aufgebaut hat. Die Doku kommt am Sonntag und da lerne ich immer noch so viel, bringe die Community zusammen, unterstütze die Gastro-Kollegen, habe eine Schule eröffnet, die Gastro-Business School, kriege gute Nachrichten, tolle Nachrichten. Es ist viel Arbeit, es ist super anstrengend. Ich bin 2 Wochen im Monat nicht zu Hause. Ich bin viel in der Deutschen Bahn und im Flieger, aber das ist halt eine Mission und das ist eine Passion, die ich lebe. Und ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Und jetzt mit 48 da angekommen zu sein, das ist auch nicht selbstverständlich. In Deutschland leben zu dürfen, das machen zu dürfen. Ich bin einfach so, ich muss sagen, zum ersten Mal bin ich innerlich, so fühle ich mich angekommen, so zufriedener. Ja, das war nicht immer so. Wie du schon gesagt hast, ich habe viele Höhen und Tiefen gehabt. Ich war lange Zeit sehr, sehr stark depressiv. Durch Überarbeitung in jungen Jahren schon. Ich habe mein erstes Restaurant mit 20 eröffnet. Ich war mit 17, 18 schon Verantwortungsposition gehabt. Dann im Hyatt war ich der jüngste Manager, den die Kette weltweit hatte. Selbstständig war ich dann mit 21, glaube ich. Ich habe jetzt ein Jahr geschummelt. 21,5. Ich habe nie BWL studiert. Ich habe quasi Gastronomie durch das Unternehmertum gelernt. Bei uns gab es auch keine, Deckungsbeitragskalkulation und alles, dieses Wissen. Es gab kein YouTube wirklich, wo man Videos sich angeguckt hat. Du musst dir vorstellen, als ich mein Restaurant eröffnet habe, habe ich ein Schaufenster bei der Deutschen Bahn gemietet und da habe ich meine Cocktails und Limetten ausgestellt. Um zu sagen, wenn ihr die Treppen hochgeht, 150 Meter weiter ist das La Paz. Und da gibt's von 18 bis 22 Uhr Happy Hour Cocktails. Und dann bin ich jeden zweiten Tag dahin, habe die Limetten ausgetauscht, weil die braun geworden sind. Das war mein Social Media Fenster. Aber es hat auch funktioniert. So halt immer mehr dazugelernt. Und dann habe ich irgendwann die Produktion eröffnet und dann musste ich richtig lernen. Also da habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Inzwischen machen wir 5.000, 6.000 Essen für Hamburg, für Kinder, für Erwachsene. Wir haben eine EU-zertifizierte Produktion. So war das. Ne? Und so war mein Leben, auch bis ich 43 war und die letzten 5 Jahre eben Gastrofilster war.
Ich habe Business School, da habe ich gleich nochmal 1-2 Fragen. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz toller Impuls für viele, die jetzt zuhören. Wir sind ja in Deutschland, sind wir schon ein komisches Völkchen, muss man sagen. Wir sind häufig am Meckern, am Schimpfen und sehen die Dinge doch schon mal negativer, als sie eigentlich sind. Und was da helfen kann, was da wirklich unterstützen kann, so mache ich das wirklich seit vielen, vielen Jahren, dass ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich habe so ein Ritual morgens, neben dem Kaffee habe ich das Ritual, dass ich mir einfach mal aufschreibe oder sage, für welche 3 Dinge ich einfach dankbar bin. Ja, so ganz einfache Dinge. Ist völlig egal, ob das meine Freundin ist, mit der ich jetzt seit über 15 Jahren zusammen bin. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin dafür dankbar. Es gibt Dinge, dass ich jeden Tag das tun kann, selbstbestimmt bin. Das ist für mich in meinem Leben, bin ich dafür dankbar. Und wenn man sich diese Dinge bewusst macht, dann führt das häufig dazu, dass man halt wirklich gesettelt ist und ja, ein bisschen optimistischer durchs Leben geht. Definitiv.
Absolut. Bin ich voll bei dir, Markus. Nur manchmal holt uns die Schnelligkeit des Lebens ein. Deswegen muss man ganz diszipliniert Zeiten einräumen, was ich zum Beispiel jetzt empfehlen kann. Ich mache das noch nicht lange, so eine Woche jetzt, dass ich sage, ich gehe früh ins Bett, weil ich gemerke, dass mir die frühen Abendstunden ab 10 schon gut tun, wenn ich da in Schlaf komme. Ich bin normal eine Eule, bin immer spät ins Bett gegangen, halt Gastro. Jetzt gehe ich um 10 ins Bett, stehe um 8 auf und bis um 9:30 nehme ich das Handy nicht in die Hand. Das ist wirklich wach werden, Kaffee machen, was du gesagt hast. Das ist auch mein Ritual. Dann gehe ich ins Bad, mache mich fertig und dann nehme ich das Handy in die Hand. Und dann, wenn man das tut und so ein bisschen aus dem schnellen Leben versucht, sich Oasen oder Me-Times oder wie man das auch nennt, zu gönnen und bewusst wahrzunehmen, dann kommt auch die Dankbarkeit von alleine. Aber wenn man den Reizen und den Dopamin nachgeht, Handy und so weiter, dann wird das alles schwieriger mit der Dankbarkeit.
Du bist ja damals mit 19 nach Hamburg gekommen und Mich hat interessiert, und das konnte ich auch nirgendwo recherchieren, und ich habe wirklich gesucht, was hat dich damals angetrieben, in die Gastronomie zu gehen? Wie ist das entstanden?
Ach so, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht in Süddeutschland am Bodensee, wo ich auch geboren bin. In Konstanz bin ich geboren. Und habe nach meiner kaufmännischen Ausbildung habe ich dann einen Film gesehen von Tom Cruise, das heißt Cocktail. Die Älteren unter uns kennen den Film bestimmt, du lachst schon, also du kennst ihn auch, Markus. Wir sind, glaube ich, ein Alter, oder? So, ich bin 77er?
Ja, ich bin nicht weit weg, ich bin 83er.
Oh, du bist ja, ja. Ja, und dieser Film hat, der hatte immer hübsche Frauen, hat an den schönsten Fleckchen der Welt gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt auch Barkeeper. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Rostock, bei der Barschule Rostock, IHK-zertifiziert. Und dann hatte ich einen Aufenthalt in Hamburg und es hat mir gefallen. Und dann habe ich mir gesagt, komm, wenn ich jetzt von meinen Eltern weggehe, und ich war so ein Nesthäkchen, Dorf groß geworden, dann kann es nicht München sein, dann muss es Hamburg sein, würde ich immer wieder zurückgehen, Komfortzone. Und Hamburg hat mir gefallen. Das hatte ich dann gesehen, als ich in der Schule war, eben hier, weil ich hier kurz einen Stopp hatte mit der Bahn. Dann bin ich nach Hamburg gezogen mit dem Koffer und 400 Mark in der Tasche und habe bei der Frau Hecht angefangen zu arbeiten. Das ist die Schwester von Eugen Block, Blockhausgruppe. Und die hat ein Hotel gehabt, das Madison Hotel, und habe da in der Bar angefangen. Dann wurde ich dann abgeworben vom Hyatt, weil ich nicht der Schlauste war, aber ich war sehr fleißig, sehr fleißig. Ich war sehr angetrieben, immer gute Resultate zu erzielen. Und dann habe ich im Hyatt eben Karriere gemacht, sehr, sehr schnell, und habe aber gemerkt, Konzern ist nichts für mich. Und dann habe ich dann eben mit 21 bin ich durch die Straßen, bin in jeden Laden rein, in einem Spittel Eppendorf hier, von Kneipe zu Kneipe, und habe gefragt, ob sie verkaufen wollen. Einer hat dann verkauft, und dann habe ich mir Geld geliehen von jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war. Und dann habe ich den Schlüssel bekommen vom La Paz, und heute noch ist es mein Restaurant. Und habe dann gemerkt, ich gehe mal kurz schnell weiter, dann bin ich aber mit dem Thema auch durch. Hab gemerkt, oh, jeden Tag à la carte die gleichen Gäste. Ich will was für täglich für die Menschen, dass sie sich gesund ernähren können. Dann habe ich irgendwann das Daily U-Konzept geschrieben. Und daran, an diesen Dingen bin ich auch immer, habe ich immer festgehalten, und die gibt's alle heute noch.
Und kannst du sagen, so rückblickend, was so die größte unternehmerische Herausforderung gewesen ist in der Zeit?
Also ich war nie Koch, ne? Ich kam immer von der Gästeseite her. Bar, Service, da war ich fit. Systeme, Strukturen war ich fit, aber ich konnte nicht kochen. Das war ein Fehler. Ich konnte nicht richtig führen. Und Führung lernst du nicht in der Schule, das lernst du mit der Zeit. Da habe ich viele Fehler gemacht. Und das ist mir immer wieder auf die Füße gefallen. Und ich war sehr harmoniebedürftig, immer schon. Ich bin Fisch vom Sternzeichen. Ich wollte nie in Auseinandersetzungen mit meinen Teams, und das geht nicht. Wenn du Teams aufbaust oder eine Mannschaft, dann sagt der, Kompetenz entsteht auch durch Konflikt, da musst du für die Sache musst du dann schon ran und mit denen auch wirklich manchmal auch Klartext reden, und das habe ich nie gemacht. Das habe ich dann mit der Zeit verändert und dazugelernt, aber das waren zumindest am Anfang so die Themen, die mir immer auf die Füße gefallen sind.
Da kann ich ein Lied von singen. Ich bin mit 25, ich bin gelernter Koch, und mit 25, ich habe eine Weiterbildung gemacht, oder ich war 2 Jahre Vollzeit, habe ich studiert an der Hotelfachschule in Dortmund, 4 Semester, und dann dachte ich mir, boah, jetzt kommst du da raus. Ich hatte dann auch direkt eine Anstellung, als ich fertig war mit der Ausbildung, und war dann direkt nach 3-4 Monaten war ich dann Betriebsleiter in einer Küche, hatte ungefähr 50 Mitarbeiter, die ich führen musste, und ich war sehr arrogant. Ich war wirklich arrogant, weil ich dachte, ja, jetzt komme ich aus dieser Schule, aus diesem Studium, habe diesen Titel, habe noch einen irgendwas Zertifikat, keine Ahnung, ich bin's. Aber dass ich in der Schule das Führen beziehungsweise das Miteinander arbeiten und das Miteinander kommunizieren mit den Menschen nicht gelernt habe, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, ich könnte alles. Und dementsprechend bin ich auch da aufgetreten und dementsprechend bin ich auch auf die Schnauze gefallen, muss man auch sagen. Aber es war ein Learning am Ende des Tages.
Ja, so ist es, das Leben, ne? Man macht die Fehler und lernt daraus. Aber tatsächlich ist gerade bei uns, wir sind ja ein volles, wir sind ein Penny-Business, wir sind ein People-Business. Und mit Menschen umzugehen, Teams zusammenbringen, zusammen weiterentwickeln, zusammenhalten. Das ist wirklich die schwierigste, aber auch da liegt das meiste Potenzial, wenn man das beherrscht. Ganz 100% kann man nie sagen. Dafür sind Menschen viel zu komplex, aber man hat schon ein Gefühl und wenn man die Werte hat, und das sind keine Werte, die man auf so sich im Heft reinschreibt, sondern die Werte musst du auch wirklich leben, mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn du als Chef auch bereit bist, mehr zu arbeiten als jeder andere, dann kannst du sie auch für dich gewinnen und ab dann fängt es auch an, wirklich Spaß zu machen. Für jeden.
Ich habe eine persönliche Frage. Mhm. Und zwar, ich bin jetzt seit 2018, bin ich mit der Küchenherde selbstständig. Und ich habe natürlich auch irgendwann den Kemal kennengelernt und habe dann mitbekommen, wie sich das bei dir alles entwickelt hat. Und ich war auch nicht von erster Stunde mit dabei, muss ich auch sagen. Und dann habe ich aber schon gesehen und durch unsere Gespräche letztes Jahr zum Beispiel, ja, das kommt nicht über Nacht, sondern das ist harte Arbeit. Du musst dranbleiben, du musst motiviert bleiben, du musst einfach einfach dranbleiben und Gas geben. Und ich habe manchmal so Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Küchenherde. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe das Thema. Ich liebe die Branche. Da kann nichts gegen sprechen. Aber ich habe manchmal Tage, wo ich mir denke, warum machst du den Scheiß eigentlich alles? Warum, keine Ahnung, ob da irgendwas passiert ist, irgendwo ein schlechter Kontakt oder irgendein Geschäft, was nicht passiert hat oder irgendwo ein Konflikt, keine Ahnung. Aber manchmal hat man so Tage, wo man halt nicht so super motiviert ist. Und da würde ich dich mal fragen, ob es bei dir solche Tage dann auch immer mal gegeben hat zwischendurch. Und wenn ja, wie bist du durch diese Tage gekommen? Wie hast du es immer wieder geschafft, jetzt über so viele Jahre, 30 Jahre, dich aufs Neue zu motivieren?
Also solche Tage kenne ich nicht, habe ich auch nie gehabt. Wäre schön, wenn ich das sagen könnte. Ja, das hast du ganz überraschend geguckt. Ach, das ist das Leben. Das Leben ist nicht einfach. Das Leben bringt Herausforderungen, ist die Evolution, damit wir besser werden. Und ich habe so oft keinen Bock und keine Lust. Aber dann stelle ich mir immer vor, was hast du für Optionen? Kannst den Kopf hängen lassen, dann wird's aber immer schlechter und schlimmer. Du kannst aber jetzt einfach sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich weiß, nach 2 Stunden, wenn das Ding so ein bisschen rollt und ich die Dinge ins Positive wende, dann kriege ich wieder Lust. Und es gibt wirklich nur einen Weg und das ist hindurch. Und da muss man die Arschbacken zusammenkneifen und nach 1 Stunde lacht man schon wieder. Aber wenn du das nicht tust und vermeidest, und das habe ich auch schon gerade in meiner depressiven Phasen sehr viel vermieden, dann wird der Klotz immer schwerer, schwerer und steifer und dann wird's nicht besser. Und deswegen muss man sich einen Ruck geben. Man muss versuchen, seine Gedanken bewusst wahrzunehmen. Was denke ich gerade? Was macht mich gerade schwer? Was ist vorgefallen? Wie kann ich das neutralisieren? Und weil wir denken, durch das Denken fühlen wir und durch das, was wir fühlen, handeln wir. Wenn du aber jetzt deine Gedanken wirklich, und das nennt sich kognitive Verhaltenstherapie, das müssen alle lernen, die depressiv sind oder Probleme haben mit schlechten Stimmungen und nicht aus dem Bett kommen können. Also da habe ich wirklich viel gelernt auch. Und da muss ich sagen, nichts passiert umsonst. All das, was mir Schmerz zugefügt hat und was mich Zeit gekostet hat, bringt mir jetzt ganz viel Zeit. Deswegen bin ich auch froh, dass Gastroflüsterer erst mit 45 an den Start gegangen ist. Sonst hätte ich das nie, dieses Potenzial nie hätte so entwickeln oder entfalten können, weil mir die Erfahrung gefehlt hat. Deswegen sagte auch Steve Jobs mal, das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Ich habe viel daraus gelernt und deswegen glaube ich, muss man gerade in solchen Phasen seine Gedanken ganz genau beobachten und sagen, okay, was ist jetzt ein realistischer Gedanke? Nein, es ist nicht alles scheiße. Gibt auch gute Sachen, ne? Du hast eine Beziehung seit 15 Jahren, Markus. Daran denken und dann auch denken, wo würde ich heute in einem Jahr stehen, wenn ich jetzt einfach meine Arschbacken zusammenkneife und wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich das anfühlen, wenn ich jetzt in die Vermeidung gehe und ein Jahr einfach mal nicht viel mache, weil ich keinen Bock habe? Und so kann man sich schon so ein bisschen motivieren. Aber man muss es wahrnehmen und man muss wirklich wollen. Und man muss auf einem Weg unterwegs sein, der mich erfüllt und der mir auch was gibt. Das ist ganz wichtig.
Ich versuche so Kleinigkeiten, wenn ich mal so einen Tag habe und da huscht mal immer mal wieder ein Tag dazwischen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, was für ein Impact auch immer passiert ist. Aber ich versuche dann einfach zu lächeln. Ich habe auch so eine Clownsnase hier neben meinem Laptop und dann setze ich mir diese Clownsnase auf. Einfach, dass man seinem Gesicht sagt, ey, lächel doch mal oder freu dich doch mal, wenn man das, was du gerade gesagt hast mit der kognitiven Wahrnehmung.
Kognitiven Verhaltenstherapie, ja.
Genau. Wenn man lächelt, dann denkt man auch gleich ganz anders. Oder was ich auch mache, ist, dass ich mir zwischendurch mal vorstelle, ich mache das ja hier aus irgendeinem Grund. Ich habe einen Warum und dann stelle ich mir vor, wie könnte es in 5 oder in 10 Jahren sein, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Und dann mache ich einfach so eine visuelle Reise in meinen Gedanken und das bringt mich dann auch wieder irgendwo in eine ganz andere Stimmung. Und das sind so die kleinen Tricks, die ich gerade verwende. Und ich glaube, das könnte auch für jeden was sein, der jetzt zuhört und sagt, ey, ich habe auch solche Tage, mir geht's manchmal echt nicht so gut, ich habe keine Motivation, dann versuch doch einfach mal so einen kleinen Trick, versuch dich mal selbst auszutricksen damit und dann Arschbacken genau. Zusammen.
Richtig, richtig. Ja, es ist wirklich, das Leben wird zwischen den Ohren entschieden. Das ist schon was Wahres dran. Und das lernt man aber auch als Gastronom, ne? Positiv zu denken, zu lächeln vorm Gast und sich die Leute anzustecken, auch wenn es schwierig ist. Also Gastro ist schon eine harte, aber gute Schule, um durchzuhalten. Und deswegen auch jetzt mit Social Media, das ist kein einfacher Job. Also die Leute denken, du machst da die Videos und die laufen und man wird erkannt und das ist geil. Wir sind hier 10, 12 Mann und ackern wirklich, also zumindest ich und meine Kollegen, also wir sind ständig am, was für Formate, was können wir Neues bringen. Das ist ja wie eine Tageszeitung. Jeden Tag eine redaktionelle Geschichte, Arbeit, recherchieren und Dokus drehen. Das muss dann 2 Tage geschnitten werden. Du hast Termine, du bist nur unterwegs. Aber am Ende gibt das dir auch was. Und wenn dir das das gibt, was deine Seele braucht, dann bist du glücklich. Und dann nimmst du auch alles, was dazugehört, mit in den Kauf. Musst du sogar. Und dann gehen die Tage vor sich hin. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man selber nicht zu kurz kommt, darf die Liebsten nicht zu kurz kommen, man darf keinen Ego-Film schieben. Man darf, und das ist mir ganz wichtig, ich mag keine arroganten Menschen. So, man darf sich auf nichts zu sehr einbilden, was man denn noch so toll ist, weil man das und das macht. Das Leben ist sehr vergänglich und sehr schnell. Und wenn man da so eine gesunde Mitte findet, dann glaube ich, ist das Leben wunderschön.
Ja, ich glaube, Demut ist ein ganz wichtiges Wort, was man verinnerlichen soll, egal wie es gerade läuft, ob gut oder schlecht. Demütig anderen Menschen gegenüber oder dem Leben gegenüber, der Sache gegenüber. Demut ist für mich halt ein ganz wichtiger Begriff, um zwischendurch auch mal nicht abzuheben, wenn irgendwas ganz Tolles passiert. Zum Thema Social Media. Das ist ein Fulltime-Job und ich weiß es selber, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel gedankliche Vorbereitung und dann später in der Umsetzung, dann die Post-Production und so weiter. Also ich weiß es. Und die Gastronomen müssen das ja auch tun oder möchten im besten Fall das ja auch tun. Und es hilft ihnen in ihrem Geschäft. Einmal, um Gäste zu erreichen, aber auch um potenzielle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu erreichen. Und kannst du aus deiner Brille sagen, also dass es wichtig ist für Gastronomen, keine Frage, aber kannst du aus deiner Brille sagen, wo die Gastgeber, Gastgeberinnen die häufigsten Fehler machen beim Thema Social Media?
Ja, das kann ich sagen. Also es gibt erstmal so 3 Cs, Content, Community, Consistency. Dein Content muss für eine gewisse Zielgruppe einfach spannend sein, das muss denen was geben. Community, Interaktion, du musst kommentieren, du musst auch mal deine DMs beantworten. Das ist wie im echten Leben Augenkontakt. Das machen viel zu wenige nachhaltig richtig. Und du musst regelmäßig posten. Und das dritte ist fast das Wichtigste, regelmäßig posten. Aber du darfst jetzt nicht nur dein Essen und Teller zeigen, die will keiner sehen, die sieht jeder, das macht jeder. Du musst Stories erzählen. Also nimm dir Geschichten vom Alltag und verpack die witzig. Entweder ist es lustig oder es bringt mir was bei. Und dann laufen auch die Videos. Aber das wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern bis so ein Algorithmus deinen Content erkennt, bis die das in den, zu den richtigen Nischen bei denen angezeigt wird, das dauert. Und da verlieren die meisten eben die Motivation, die in vielen Dingen, ach, bei mir passiert nichts, ich habe keine Lust. Aber ich habe so viele solcher Gastronomen gehabt. Dann habe ich mal wirklich gesagt, okay, komm, zeig mir mal deinen Account und dann sage ich dir, was du verändern sollst. Dann machst du einfach mal noch einen Monat weiter. Und alle haben danach den Weg gefunden. Manche sind vielleicht noch zu steif, manche spielen noch zu sehr, sind nicht authentisch. Manche zeigen einfach nur Bilder oder ihre Teller. Manche schneiden das dann nicht richtig. Überall können Fehler lauern. Aber wenn man sich damit beschäftigt und wirklich auch mal guckt, was machen andere, bei denen es gut läuft, wird man schnell merken, die, die erfolgreich sind, die erzählen geile Storys. Nicht nur, wie ein Teller entsteht, sondern erzählen einfach das Team, die Problematiken, machen Witz rein. Und du kannst Menschen über zwei Dinge extrem triggern. Einmal über Wissen und Schmerzvermeidung oder, ja, ganz klar, Lachen, Entertainment. Und du darfst die Videos, und das ist ganz wichtig, nicht zu kompliziert machen. Die müssen leicht verdaulich sein. Wenn ich abends auf der Couch sitze, dann will ich nicht ein Video viermal angucken, bis ich es verstehe. Da springen die ab und vielleicht noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Die ersten 3 Sekunden sind die entscheidenden. Die Hook nennen wir die. Die Hook muss richtig gut sein. Die muss so sein, dass ich nicht weiter swipe.
Okay, wunderbar. Ich denke, alleine das war jetzt schon Mehrwert genug für eine ganze Folge.
Ja, wir könnten darüber auch 10 Folgen reden, weil ja. Das ist unser tägliches Geschäft von 10 Leuten und du glaubst nicht, wie viele Formate mir präsentiert werden, die, wo ich sage, nee, das wird nichts. Und Formate brennen übrigens auch aus, also du musst ständig neue Formate finden und dann fängt sie da von vorne an.
Okay, ich presse dich aber noch ein paar Minütchen aus. Hilft denn schon die KI mittlerweile bei dem Thema, dass ihr sagt, Social Media wird durch KI in irgendeinem Punkt einfacher?
Also ChatGPT kannst du schon für Formate nutzen. Du kannst sagen, schreib mir ein Skript von 60 Sekunden. Das wird aber nicht laufen. Aber du kannst dich davon ein bisschen berieseln lassen. Für die Ideenfindung ist das schon ganz gut. Ansonsten kannst du mit der KI Bilder generieren, die du dann als B-Rolls einbaust. Das funktioniert auch schon sehr gut. Nur was noch nicht richtig funktioniert, zumindest nicht bei mir, sind die Videos auf Englisch übersetzen. Da bin ich noch, glaube ich, da haben wir zu harte Cuts drin. Das kriegt die KI noch nicht hin. Aber in einem Jahr wird das auch der Fall sein, dass du quasi Gastro-Whisperer auf Englisch hast, auf Polnisch hast. Also wir arbeiten schon an dem Projekt mit einem Team. Aber mir gefällt noch nicht das Resultat. Deswegen warten wir noch damit.
Thema Gastro-Business School. Du hattest es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ich finde, das ist ein großartiger Mehrwert und habe auch schon von einigen Gastronomen gehört. Die habe ich auf einer Trendreise mit Transgourmet habe ich die kennengelernt, habe mit denen gesprochen und die waren irgendwie 1, 2, 3 Wochen vorher waren die bei dir in der Gastro Business School und die waren ganz begeistert, haben ganz viel mitgenommen. Da saßen mehrere tatsächlich. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen und wann sollte ich dich dort am besten besuchen kommen als Gastronom?
Also die Gastro Business School, die habe ich vor einem Jahr ins Leben gerufen. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch 500 Schüler. Davon waren 150 in Hamburg und 150 haben das digitale Produkt erworben. Wir haben da erstmal die Themen besprochen. Also mitmachen kann da jeder, vom Diskotheken, Clubbesitzer über einen Imbissbetreiber. Wir gehen da Themen an wie Waste Management, Rezeptur, Produktpass, Deffungsbeitragskalkulation, Performance-Analyse. Wie schreibe ich die richtige Speisekarte? Das waren so die ersten Themen, die wir angegangen sind. Aber dieses Jahr am 5.5. ist zum Beispiel ein ganz großes Webinar. Da machen wir unsere Türen auf für die richtige Gastro-Business School mit den ersten 3 Klassen. Und da wird dann quasi Klasse 1 die Basics erklärt. Wie kann ich Kosten sparen, Umsatz erhöhen? Und dann geht es mit der Klasse 2 bis 3 rüber zu Handbüchern, Skalierung, zum Gastrounternehmer, Steuermodelle. Da ist dann alles drin von Onboarding, Offboarding, ja. Und dazu erstellen wir auch Excel-Vorlagen, Softwarelösungen, wie kann man quasi Kalkulationen einfacher runterbrechen. Also so eine ganze Weiterbildungswelt, die du so in der Schule nicht bekommst. Und das ist tatsächlich neben Gastroflüsterer mein Hauptaugenmerk. Wir sind 10 Mann inzwischen bei der GBS und bringen diese Module und machen das jetzt ab Mai 100% eben auch digital für Leute, die nicht kommen können. Da sind eben 12 Experten, jeder hat sein bestimmtes Thema und dann kann man sich die Wochenpläne angucken und sagen, okay, welche Experte ist wann wo dran, ist dann, kann sich in die Stunde einbuchen, da sind dann mehrere hundert Gastronomen mit drin, ein Experte ist drin, hat aber auch Videos und kann quasi das Lernen für sich so runterbrechen, wie es für sich in den Alltag passt. Und damit wollen wir die Gastronomie dahin bringen, dass wir halt mehr einfacher, stressfreier, mehr Marge haben unterm Strich. Keine 6, 7, 8%, damit können wir nicht leben, sondern 15% aufwärts und das funktioniert. Die ersten Absolventen vor einem Jahr, die machen jetzt schon 40, 50% mehr Gewinn beim gleichen Umsatz. Ja, nur Gastro ist halt nie gelernt worden, richtig, leider. Aber die Zeiten sind so, wie sie sind, so, dass du lernen musst, um zu wissen, es ist ein Penny-Business und jeder Fehler jeden Tag kostet dich übers Jahr einfach verdammt viel Geld.
Ja, jede Mitarbeiterstunde, die falsch eingeplant ist.
Ja, genau. Brauche ich dir nicht erzählen.
Ja. Aber das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich würde sagen, den Link zur Business School, den packen wir auch mit in die Shownotes. Dann könnt ihr dort mal genauer reinschauen. Und
vielleicht, Markus, nochmal, im November hatten wir ein Webinar. Das sollte ich vielleicht auch an der Stelle mal wichtig zu erwähnen. Da waren fast 4000 Gastronomen im Webinar live dabei.
Krass.
Ja, das war für mich auch wirklich, wo ich dachte, okay, Wahnsinn. Die Leute wollen jetzt wirklich lernen. Die wollen nicht mehr einfach in den Tag hineinarbeiten.
Also das größte Webinar, was ich mal anbieten konnte, wo die meisten Teilnehmer mit bei waren 100. Also ich kam bis 100 Teilnehmer. Aber das war auch schon nicht verkehrt. Und wenn später am Ende des Tages nur einer oder zwei irgendwas mitgenommen haben, um dann am Ende ihren Betrieb aus 10 Euro vielleicht mal 1, 2, 3 Euro mehr in der Tasche zu behalten, dann war es das auf jeden Fall schon mal wert.
Ja, absolut.
Zum Thema Business School, es geht ja auch darum, du sagst, die Marge erhöhen und das ist das Rädchen, an dem wir größtenteils selbst noch drehen können. Und wir haben, die meisten von uns mussten jetzt im letzten Jahr oder vorletzten Jahr die Preise erhöhen. Das führte keinen Weg dran vorbei, klar. Aber das können wir ja nicht immer und ständig machen. Das heißt, diese Schraube, die können wir nicht mehr bewegen. Das heißt, wir müssen intern schauen, kochen und Service, das reicht einfach nicht mehr. Wir müssen unseren Horizont erweitern und dann über Deckungsbeitragsrechnung und so weiter und so fort einfach aus den Euros, die schon in unserem Betrieb wandern, einfach mehr machen, dass die mehr übrig bleiben. Und das ist ein Werkzeug, da funktioniert es. Und du hast gesagt, da sind Gastgeber, Gastgeberinnen, die schon ja wesentlich mehr aus ihrem Betrieb danach rausgeholt haben.
Ja, und von den 500 Absolventen oder Schülern, die wir hatten, kann ich dir sagen, und es waren nicht kleine Gastronomen, also der Durchschnittsumsatz lag, glaube ich, bei roundabout 1,5 bis 2 Millionen, haben 90% keine Rezeptur und Produktpass. Das muss man sich mal vorstellen. Also nicht, dass jetzt, dass ich sagen möchte, die Gastronomen, wir sind bescheuert. Nein, aber wir arbeiten halt so. Wir haben so gearbeitet und es hat irgendwie auch funktioniert. Aber jetzt bereinigt sich der Markt, der wird neu formatiert. Die wirtschaftliche Lage ist, wie sie ist, da können wir alle nichts für. Der bricht gerade zusammen und das baut sich neu auf. Und da muss man halt sich die Frage stellen, will ich so weitermachen, kann ich so weitermachen? Und entsprechend die Weichen stellen. Und das geht nur über besser werden, ja.
Lernen und
lernen, ja. Anwenden.
Ist einfach so, die Rahmenbedingungen haben sich einfach insgesamt verändert. Vollkommen richtig, was du sagst. Und auch im Bereich Digitalisierung, da kann ich vielleicht, ich habe gestern die Benachrichtigung bekommen, das ist auch nochmal ein kleiner Grund zum Feiern. Ich bin jetzt in Kontakt mit dem TÜV Rheinland und wir arbeiten an einer Geschichte, dass wir einen Ausbildungskurs ins Leben rufen, einen Digitalisierungsausbildungskurs für Gastronomen, speziell wirklich für Gastronomen, heißt Digital Professional. Und der ist jetzt, und da habe ich gestern die Zustimmung bekommen, der ist auch TÜV Rheinland zertifiziert. Also es gibt am Ende des Tages gibt's auch ein Zertifikat für jeden, der daran teilnimmt. Gibt noch kein Startdatum, kein offizielles. Also wer Lust hat, kann sich bei mir melden. Ich packe den Link auch in die Shownotes und kann, ich informiere dann, wenn es dann dort weitergeht. Aber die finale Zusage ist da. Der Inhalt, der ist so gut, dass der TÜV Rheinland sagt, hey, Markus, wir zertifizieren dir das und go for it. Und
mega.
Digitalisierung ist halt auch, Dankeschön. Digitalisierung ist halt auch ein Rahmen, eine Rahmenbedingung, die sich verändert hat bei uns in der Branche.
Ja. Ganz wichtiges Thema.
Okay, ich hab noch eine Frage an dich und zwar gucke ich immer so gerne in die Glaskugel, auch wenn es schwierig ist und wir nicht wissen, was die Zukunft für uns bereithält. Aber was denkst du, werden so die nächsten Herausforderungen, die größten Herausforderungen, die jetzt so zukünftig noch auf unsere Branche warten? Hast du da eine Perspektive, eine Idee?
Also die nächsten 1,5 Jahre bleiben noch extrem knackig und hart. Danach wird es besser werden. Wir werden nach meinem Empfinden nochmal 25% der Gastronomien verlieren. Es kommen gerade ganz viele Quick-Service-Konzepte. Döner wächst, Burger wächst. Das wird sich alles wieder beruhigen. Nach 1,5 Jahren wird auch die Full-Gastronomie wieder Rückenwind bekommen. Aber bis dahin heißt es, die Hausaufgaben machen, nah an der Mannschaft dranbleiben, auf jeden Cent achten und dann eben, wenn es wieder besser wird, gut dazustehen. Was meine ich mit Hausaufgaben machen? Wirklich gucken, wie kalkuliere ich, Rezepturen erstellen, mit der Mannschaft reden, Prozesse sich anzugucken, was können wir uns einsparen, was brauchen wir nicht, was sind die richtigen Öffnungszeiten für uns, wie ist meine Speisekarte gebaut, habe ich zu viele Rohstoffe drin, Rohstoffmanagement ist so ein wichtiges Thema, Waste Management ist so ein wichtiges Thema, 2 Millionen Tonnen Müll landet allein durch die Gastronomie nur in Deutschland im Müll. Eine Biotonne, wenn sie voll ist, kostet uns 1.000 Euro, knapp 800 bis 1.000 Euro variiert. Da wirklich jetzt den Fokus zu setzen, das ist Chefsache und das auch vorzuleben. Dann denke ich, ist man gut gewappnet, wenn die Wirtschaft, ob das wird wieder nach oben gehen, das wird wieder einen Aufwind geben, dass man da dann als Team, als Konzept richtig und sauber dasteht.
Du sprichst einen wichtigen Punkt an, Thema Food Waste. Und das mache ich mal ganz gerne, wenn ich in die Betriebe reingehe, dass ich dann mal frage, okay, wie viel Speisereste hast du denn so im Durchschnitt? Ja, so und so viele Tonnen pro Woche, weiß jeder relativ genau. Aber dann frage ich, weißt du denn auch, wie viel das pro Gericht runtergerechnet ist? Wie viel du von deinem Teller, 700 Gramm meinetwegen, den du rausgibst, wie viel du davon tatsächlich in die Tonne schmeißt? Und die Frage können die meisten gar nicht beantworten. Und das finde ich immer ganz spannend. Wir haben das mal im Krankenhaus gemacht. Ich berate auch Krankenhäuser beziehungsweise Verpflegungseinrichtungen in Krankenhäusern. Und dort haben wir das mal gemacht und haben runtergerechnet, dass wir 500 oder 600 Gramm waren das pro Beköstigungstag. Das heißt, wir haben für Frühstück, Mittag und Abendessen haben wir knapp 600 Gramm in die Tonne geschmissen. Und das zahlen wir 5-mal. Wir kaufen es ein, das kostet, ja. Dann lagern wir das kostet. Dann produzieren, kochen wir das kostet auch. Dann haben wir zu viel gekocht, zu viel gelagert oder so und wir schmeißen es weg. Und dann bezahlen wir Food Waste, Energie, Personal. Also das sind alles Dinge, das fließt damit rein. Und wenn wir 600 Gramm pro Beköstigungstag oder lass es 100 Gramm pro Teller sein, wegschmeißen, dann steckt da richtig viel Musik drin, die wir in der Tasche behalten könnten.
Genau, das ist, was du gerade beschrieben hast, ist der Abfallkontrollpunkt 4. Das sind Tellerrückläufer. Das ist der teuerste Part.
Ja, und ich arbeite da immer ganz gerne mit so einer Food Waste Cam zusammen, wo man dann halt auch wirklich tracken kann, wie viel oder was ist denn das überhaupt, was dann in die Tonne zurückwandert? Kann ich das genau sehen? Also sind es die Portion Pommes? Sind es die Knochen aus der Jus oder sind es Putzverluste aus der Salatküche? Also das muss ich ja auch erstmal sehen, um später clevere Entscheidungen auf dem Teller treffen zu können.
Ja, genau. Absolut. Das ist aber auch ein Riesenbereich für sich, den man jetzt komplett auseinandernehmen könnte. 20%, das ist das Traurige, der Rohstoffe gehen ja schon im Lager kaputt, beim Lagern, beim falschen Lagern. Ja. Und da ist eben viel Musik drin. Genauer gesagt, bis zu 10% vom Umsatz, wenn man das richtig managt.
Ja, das nehmen wir uns dann mal für die nächste Folge vor.
Ja, gerne, Markus.
Ich habe noch eine kleine Aufgabe mitgebracht für alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Vielleicht macht ihr das einfach mal so. Ihr habt bestimmt das, was Kemal und ich gerade besprochen haben, ob es jetzt diese Motivation ist, dass man schaut, was ist Erfolg für einen selber. Ich glaube, da ist viel mit bei, um mal selbst zu reflektieren, wie schaut es denn eigentlich bei mir drinnen aus? Und deswegen hätte ich jetzt mal die Aufgabe für euch da draußen, reflektiert doch einfach mal diese Woche. Setzt euch mal in Ruhe hin mit einem Kaffee, wo ihr in eurem Business gerade steht und ob ihr noch so im Einklang seid mit euren persönlichen Zielen, das, worauf ihr hinsteuert, ist das noch das, was ihr wirklich wollt? Denkt da mal drüber nach, reflektiert das. Das machen wir viel zu selten, finde ich. Und das ist meine Aufgabe für euch für heute.
Tolle Aufgabe.
Und an dieser
Stelle. Wichtige Aufgabe.
Ja, und wenn jemand Ergebnisse hat und sagt, hey Markus, ich habe mich völlig verrannt, dann schreibt uns gerne, dann würde mich freuen, das einfach mal zu wissen, wie es euch da draußen so geht. Und jetzt an dieser Stelle, lieber Kemal, wir sind jetzt schon ein Dreiviertelstündchen zusammen. Ich glaube, ich hätte Fragen im Gepäck, wir könnten nochmal das Gleiche füllen. Aber das machen wir dann beim anderen Mal.
Gerne.
Und ich möchte mich jetzt erstmal bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Worte, für deine offenen Worte und dass du ja mein Gast gewesen bist. Vielen lieben Dank dafür. Und an dieser Stelle sei gesagt, ihr kennt es, ihr wisst, wenn ihr schon mal in den Küchenherde-Podcast reingehört habt, mein Gast im Küchenherde-Podcast hat das letzte Wort. Lieber Kemal, du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Es war mir eine große Ehre. Vielen lieben Dank und dein letztes Wort für im Küchenherde-Podcast. Dankeschön, Kemal.
Ja, also Markus, erstmal vielen Dank für deine Zeit und für diesen tollen Podcast, der sehr wichtig ist für die Kollegen, weil wir müssen uns viel mehr miteinander austauschen. Das machst du schon seit 2019. Da gab es noch nicht mal den Gastroflüsterer. Großen Respekt. Ja, das Zweite ist, am 26.02. in Berlin treffen wir uns mit Gastro-Kollegen mit mehreren hundert, vielleicht sogar 1000. Und ich schicke dir gerne einen Link, pack das mal in die Shownotes mit rein. Es geht um das Thema 7%. Wir wollen mit einem Flashmob Jacke zeigen. Wir haben 2000 Kochjacken da, dass wir der neuen Regierung, die dann schon gebildet ist, ganz klar sagen, wir brauchen die 7% dauerhaft für Speisen und jeder, egal aus welcher Stadt, ist willkommen und soll sich bitte auf den Weg machen, Kollegen einpacken, Mitarbeiter einpacken und mit uns dastehen, um die Einheit und die Stärke zu zeigen und auch vor allem den Politikern ganz klar zu machen, wie ernst uns das ist und wie wichtig das Thema für uns ist. 26.02. 16 Uhr, der größte Flashmob, den Deutschland je gesehen hat, für die Gastronomie. Alle willkommen. Dankeschön.